Liebe Christine, wir sind im Funkenflug-Podcast und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Schön, dass du bei mir bist.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die
Ja.
Einladung.
Das Coole ist, wir sitzen eigentlich gar nicht weit auseinander. Wir sind ja beide in Nordhorn. Luftlinie sind wir jetzt vielleicht so, ich würde sagen, 2,5 Kilometer auseinander. So
Ungefähr, ja.
ungefähr, ne, so bis in die City. Und ich bin total froh, dass ich dich in meinem Podcast habe. Das ist ja immer so, mich fliegen ja immer Themen an, deswegen heißt es auch so ein bisschen Funkenflug. Und ich weiß nicht, in welchem Moment mir das gekommen ist, aber ich habe letztens so gedacht, Mensch, es gibt so Geburtsvorbereitungskurse, ich springe gleich direkt rein ins Thema und
Ja, super.
kannst gleich noch ganz viel zu dir erzählen, aber nur, dass die Leute wissen, wieso haben wir uns jetzt getroffen. Das war ganz serendipisch. Und zwar habe ich gedacht, Mensch, es gibt Geburtsvorbereitungskurse, ne? Wir bereiten uns so aufs Leben vor. Wir kriegen auch noch so einen errechneten Geburtstermin mit. Und dann passiert so ganz viel drumherum. Alle freuen sich so mit einem. Und man macht ganz viele Kurse, bereitet sich auf das menschliche Wesen vor, das kommt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das gehört irgendwie genauso dazu wie das Ende des Lebens, nämlich Trauervorbereitung. Das würde ich mir irgendwie auch viel mehr wünschen, sich darauf vorzubereiten. Und dann bist du mir direkt eingefallen, weil du ja Trauerrednerin bist, aber ich würde auch sagen, Trauerbegleiterin auf deinem Weg der Rede, die du dann schreibst. Und ich würde gerne alles wissen wollen, was uns helfen kann, uns auf Trauer vorzubereiten. Und ich gebe dir jetzt mal einfach die Möglichkeit, dass du dich vorstellst. Ich habe mit KI mal geguckt, was die über dich sagen würde, aber das kannst du viel besser sagen. Schieß mal los, was du sagst, was dürfen und sollten die Hörerinnen jetzt von dir wissen, wenn wir in das Gespräch ganz tief eintauchen und in die Möglichkeiten der Trauervorbereitung.
Ich gerade mal Gänsehaut. Sehr schön, du hast KI befragt. Ja, du weißt ja auch, wie das so ist mit Sichtbarkeit und wie man über sich selber redet. Und ja, es hätte mich tatsächlich interessiert, was KI gesagt hätte.
Ja, kann ich dir auch gleich sagen.
Ich selber bin da eigentlich immer erstmal sehr faktisch, was mich angeht, denn ich habe ja einen etwas anderen Weg genommen zu diesem Thema. Das ist ein persönlicher Weg. Und ich habe also immer wieder durch meine eigenen Verluste das Thema auf den Tisch bekommen. Bin zwar meinen beruflichen Weg mit Marketing, Kommunikation, Vertrieb immer weitergegangen, habe das elterliche Unternehmen hier in Nordhorn übernommen, wie du ja weißt, und habe das jetzt fast im 100. Jahr geschlossen, weil ich nämlich parallel einige Verluste hatte und eben wirklich immer wieder dieses Trauerthema bekommen habe. Und mein Leben besteht daraus. Und das gehört zu meinem Leben dazu und das gehört zu mir. Und ich habe irgendwann erkannt, ich nehme das Thema an. Also man kann ja sehr viel wegdrücken und machen und tun. Das können wir alle sehr gut in unserer Gesellschaft. Darum ist dieses Thema auch so wichtig. Das hast du ja auch gerade schon, als wir kurz gesprochen haben, gesagt. Die Menschen haben großes Interesse daran, weil es ein kleines Mauerblümchen ist, dieses Thema. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, dem Raum zu geben, das mehr in die Mitte unserer Gesellschaft wieder zu holen, wie wir es ja früher auch schon hatten. Also wir haben unsere Trauerkultur und das Thema Tod und Trauer so ein bisschen outgesourced. Und ich glaube, es ist wichtig, uns das wieder zurückzuholen, um wieder selber zu gestalten, um wieder den Prozess selber angucken zu können, dem Platz zu geben und nicht nur, okay, war jetzt Traurigkeit beiseite, ich muss wieder funktionieren, wie das häufig der Fall ist. Genau. Und so bin ich dazu gekommen.
Ja, das finde ich aus deinen persönlichen
Genau.
Geschichten. Denn KI sagt zum Beispiel, Christine Kampf ist eine bekannte Persönlichkeit und Unternehmerin aus Nordhorn, die heute vor allem als freie Trauerrednerin und Trauerbegleiterin tätig ist. Zuvor führte sie über viele Jahre in dritter Generation das traditionsreiche Modegeschäft Textilhaus Kampf in der Nordhorner Innenstadt. Das sagt die
Korrekt.
KI über dich und da kommt noch ganz, ganz viel danach, wo du so herkommst, was deine Philosophie ist. Und dass du eben individuelle Gestaltung von freien Trauerfeiern und Abschiedsreden anbietest. Und zudem begleitet sie Menschen im Rahmen eines einfühlsamen Trauercoachings. Und das sind ja alles so Begriffe, die ich glaube, die in unserer ländlichen Region noch so völlig neu sind. Würdest du so aus dem ersten Impuls raus sagen, dass das unterschiedlich bewertet wird, weil du bist ja auch in einer Großstadt gewesen, lange in München, dass du sagen würdest, gibt es regional Unterschiede in der Art, ja, wie man mit Trauer umgeht?
Ja, die gibt es tatsächlich. Die gibt es deswegen, weil es immer irgendwelche Lokal-Heroes gibt, Local Heroes.
Okay.
Und die schon so ein bisschen Vorarbeit getätigt haben. Und darum ist das ganz regional unterschiedlich. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja auch, was die Bestattungen angeht, das ist ja Landesrecht. Das heißt, wir haben auch verschiedene Bestattungsrechte.
Okay.
Ja.
Also tatsächlich innerhalb von Deutschland gibt es da unterschiedliche Bestattungsrechte?
Ja. Ja.
Mhm. Hast du da irgendwie so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist total unterschiedlich?
Es ist, glaube ich, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Ich weiß es nicht genau. Die haben jetzt das Bestattungsrecht aktuell geändert. Das heißt, da sind zum Beispiel Flussbestattungen neuerdings möglich und erlaubt.
Oh, was ist eine Flussbestattung?
Also, dass du, wenn jemand kremiert worden ist, die Asche in den Fluss geben darfst.
Bei genau. Denen dann in deren Bundesland sozusagen.
Genau. Mhm.
Also könnten wir, wenn wäre das hier in der Grafschaft erlaubt?
Nee, wir haben das noch nicht. Ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, dann zu Bestattern dort zu gehen und das zu managen, weil wir können ja zum Beispiel auch in der Nordsee oder wir können ja Seebestattungen, sind ja bei uns möglich.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie die Überführung von Bundesland zu Bundesland ist. Das Recht kenne ich jetzt nicht. Also da will ich nichts Falsches sagen.
Also das könnte mir mal kurz andenken. Die Fechte, wenn ich als Fluss, stell dir vor, die Grafschafter könnten uns in unsere Fechte.
Ja, mein Vater hätte das gut gefunden. Einmal über den Balkon.
Ja, und dann
wohnen ja direkt hier.
Ich wollte gerade sagen, und dann hättest du ja immer irgendwie gedacht, so da fließt es irgendwie noch, ne? Und
genau.
Dann wäre gleich eine gute Idee schon mal reingeben können. Denn dein Leben ist tatsächlich, hast du ja gesagt, durchzogen von vielen traurigen Ereignissen, wo du dich verabschieden musstest. Früh.
Mhm.
Also ich habe mir einen Podcast eben auch nochmal angehört, denn ganz ehrlich, das ist so das Besondere. Christina, das wusste ich alles nicht über dich. Weil wir so nah hier zusammen leben. Du bist irgendwie vor, ich glaube, einem halben Jahr so ein bisschen in mein sichtbares Umfeld getreten.
Stimmt.
Eigentlich nur in einem Vortrag, der überhaupt gar, also weder was mit Mode zu tun hatte, noch was mit Trauer. Aber irgendwie habe ich da so gemerkt, boah, irgendwie ist da so was zwischen uns.
Wir haben connected, ne?
Irgendwie ja. Und das sind uns aber zum Thema Trauer connecten. Da wäre ich ja nie drauf gekommen.
Stimmt.
Und das ist eigentlich so das Verrückte, dass wenn man sich so drauf einlässt und es einfach mal so annimmt, so eine Begegnung, die da ist und dann mal so reinfühlt, was ist denn da noch? Und wir sind ja immer wieder so, dass wir so Berührungspunkte haben, die wirklich verrückt sind. Also jetzt auch mit einem Kunden, der dann irgendwann sagte, wie, du kommst aus Nordtor? Grüß mir die Perle des Nordens. Da sag ich, wer ist das denn, die Perle des Nordens? Ja, Christin Kamps, da sag ich, was du jetzt Christi nennst. Also das liebe ich ja so an diesen Momenten, wo ich denke so, wo kommt das jetzt her? Und jetzt dürfen wir beide über das Thema Trauer reden. Und ich habe ja bei mir auf Instagram einfach schon mal so ein bisschen, wirklich auch ganz spontan, gestern mal meine Community befragt, was sie über das Thema Trauer denken. Und die waren irgendwie super dankbar, dass ich dieses Thema mit dir aufgreife. Und ich habe lange nicht so viele Reaktionen bekommen. Also ich merke, das Thema Trauer ist so dran, wie du gerade gesagt hast, bevor wir hier gestartet haben.
Ja.
Warum glaubst du, ist dieses Thema Trauer gerade so dran?
Ich glaube, das Thema Trauer führt, das ist so ein Single-Dasein in unserer Gefühlswelt. Das wird, wie du ja auch an den Reaktionen, ich habe mir die Stories angeguckt, wie du an den Reaktionen ja häufig auch gesehen hast, ist das Thema Trauer sehr negativ besetzt. Also wenn wir überhaupt von negativen und positiven Gefühlen sprechen können, das ist jetzt so ein bisschen nicht ganz korrekt, aber wir verbinden da keine guten Ereignisse mit. Wir verbinden damit meistens Tod. Wobei auch dort ist es ja so, dass wir trauern ja nicht nur, weil jemand gestorben ist, sondern wir trauern, weil ein Lebensabschnitt vorbei ist. Oder Empty-Nest-Syndrom, Kinder fliegen aus dem Haus. Das wirst du auch noch sehen. Das ist einfach auch ein Lebensabschnitt, der da zu Ende geht, wenn die Flügel bekommen und auf einmal weg sind. Und das kann Renteneintritt sein. Ich habe keine Aufgabe mehr, wenn man sich da nicht gut drauf vorbereitet. Ist auch ein Riesenthema, wird kaum drüber gesprochen, auch in Unternehmen nicht. ist aber super wichtig. Wie fühle ich mich nach dem Renteneintritt, dass ich nicht in ein Loch falle, dass ich nutzlos, in Anführungsstrichen, aufgabenlos bin? Ja, was haben wir? Wir haben ja so viele Verluste. Gesundheit, Gesundheitsverlust.
Mhm.
Das sind alles Dinge, die wir auch betrauern.
Ja, okay, also du würdest den Begriff noch weiter öffnen und sagen, eher mal weg von dem Thema Tod. Trauer hat ja total viele Facetten. Ich finde es jetzt gerade spannend, dass du Unternehmen ansprichst. Glaubst du, dass Unternehmen in der Pflicht sind oder vielleicht da mehr tun könnten, präventiv Mitarbeiter nicht nur zu helfen, im Unternehmen einzutreten und sich einzufinden, sondern auch ihnen schon Unterstützung zu bieten? Ey, aber wenn du danach das Unternehmen verlässt, wollen wir auch, dass du einen guten Lebensabschnitt noch hast.
Das ist ja auch ein Abschiedsprozess, der dort stattfindet. Und das mündet ja meistens in einer Abschiedsfeier oder in einem Abschiedskaffee trinken oder so. Aber das ist ja derjenige, der sich darauf vorbereitet. Der hat vielleicht einen Countdown eingestellt oder es gibt ja diese Metamask-Geschichten, die jeder Tag wird abgeschnitten oder was auch immer. Jeder hat da ja so sein eigenes. Und ich glaube eben, es ist schon gut, das im Unternehmen aufzugreifen und da auch eine Fürsorge für die Mitarbeitenden zu haben. Wie wird der Lebensabschnitt aussehen, da in die Kommunikation zu gehen? Also, das finde ich schon sehr wichtig. Es ist ja mit Trauer im Allgemeinen auch so im Unternehmen. Das ist auch ein Riesenthema und trotzdem keins.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil wenn wir uns jetzt so ein bisschen doch wieder Trauer in Verbindung mit Tod nähern wollen, wäre das ja eigentlich auch ein Thema, was in Unternehmen eigentlich ausgeblendet wird. Da stelle ich mir so vor, also ich meine, wir kriegen das ja hier auch mit in der Region, dann sterben plötzlich junge Menschen. Oder jemand, der gerade in Rente gegangen ist, da hört man dann irgendwie ein halbes Jahr später, der ist gestorben. Und dann kommen ja so die typischen Sprüche so, siehst du, ne, hat er sich zu wenig um sich gekümmert in der Zeit und jetzt ist er in Rente, jetzt konnte er das gar nicht mehr auskosten. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie geht ein Unternehmen damit um? Wie geht ein Unternehmen auch mit trauernden Mitarbeitern um? Welchen Raum geben die denen? Wird das totgeschwiegen, in Anführungszeichen? Da finde ich auch, dass Unternehmen da, glaube ich, auch viel Nachholbedarf haben. Und eigentlich ist es ja auch so, man schreibt so diese Trauerkarte und glaubt dann auch, okay, und dann ist auch gut. Und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr, jemanden anzusprechen. Was hättest du denn da für Ideen oder Ansätze ja auch in eine Art Trauervorbereitung zu gehen? Also wenn wir wissen, ein Kollege oder eine Kollegin wird Papa und Mama, dann wird gefeiert und dann kriegen die ihre Windeltörtchen und dann wird auch immer wieder nochmal darüber gesprochen, wie geht's jetzt? Man redet über seinen Sprössling und so, da mag man gerne fragen. Aber ich glaube, diese Distanz, die wir uns dann aber aufbauen im anderen Bereich, da fragt man irgendwie nicht mehr nach.
Weil das unbequem ist. Das sind natürlich Antworten, die wir vielleicht selber auch nicht gut aushalten können. Also es ist schon wichtig, dass wir uns selber auch prüfen, wie stehe ich eigentlich zu dem Thema, wie stehe ich zu meinen eigenen Verlusten? Bin ich da gut aufgeräumt? Weil je klarer ich damit bin, umso besser kann ich auf andere Menschen zugehen. Also Trauerbegleiter zum Beispiel haben die Aufgabe, ihre Verluste so gut zu integrieren, dass sie coachen können, dass sie das aushalten können, ohne dass sie die Lösung bringen.
Mhm.
Und in der Gesellschaft, im richtigen Leben, in Anführungsstrichen, sind wir natürlich schon so gestrickt, dass wir, wenn jemand traurig ist, wollen wir eine Lösung. Ne? Wir wollen das wegmachen. Mhm. Aber das ist im Trauerprozess das Wichtige, dass wir das aushalten, dass das da sein darf und dass jemand sagen darf, mir geht's einfach scheiße. Ich kann gerade nicht, was auch immer, was auch gerade los ist. Und dann nicht zu sagen, es geht wohl vorbei oder hast du schon mal probiert. Dann kommen ja meistens irgendwelche Tipps, weil man meint, das könnte vielleicht helfen. Manchmal ist es einfach gut, zuzuhören. Das reicht manchmal schon. Und du hattest in einer Story zum Beispiel das Wort Ablenkung.
Mhm.
Das ist auch ein total guter Hinweis, denn ich glaube, Trauernde werden so häufig entmündigt.
Ja, wie meinst du das?
Dass von außen Tipps kommen oder mach doch dies oder mach doch das. Ich habe hier so eine Trauer-Bullshit-Karte, die habe ich mal. Trauer-Bullshit-Bingo heißt das. Kann man, glaube ich, jetzt nicht so gut sehen. Gibt's aber im Trauer-Bullshit-Bingo ist, was die Menschen dann so sagen. Geh doch mal wieder unter Leute.
Mhm.
Oder Zellavi. Naja, gut. Oder lenk dich doch mal wieder ab.
Mhm.
Oder wie, du trauerst immer noch. Habe ich selber auch die Erfahrung gemacht im Laden, dass dann jemand kam und gesagt, bist du immer noch traurig?
Nee, ehrlich?
Ja. Also das ist Hilflosigkeit, das ist nicht böse gemeint. Das müssen wir immer unterscheiden. Und ich finde, alles ist besser, in die Kommunikation zu gehen, als die Straßenseite zu wechseln.
Das stimmt.
Na?
Weißt du noch, was du reagiert hast? Oder warst du damals schon in der Lage, darauf gut für dich zu reagieren, auf sowas?
Ja, habe ich in der Trauerbegleitung tatsächlich gelernt. Ich mache das mit meinen Klienten auch, dass ich so ein paar Phrasen einfach mit denen erarbeite, was ihre Tonalität ist, was sich für sie gut anfühlt. Beispielsweise in der Arbeit am Schreibtisch irgendwie. So ein paar kleine Sätze, dass man nicht so überrumpelt ist, weil man ist natürlich in dieser Phase des Trauerns, wenn es gerade auch vielleicht noch frisch ist, nicht spontan, man ist durcheinander, man kann sich nicht fokussieren, hat so einen Brain Fog. Und dann ist es wichtig, dass man etwas in Sicherheit ist, so ein kleines Gerüst, an dem man sich langhangeln kann. Und ich habe damals erarbeitet, ja, das war die Antwort, ja, er ist auch immer noch tot.
Oh.
Ja, weil das mir entspricht, das ist sehr provokant und auch konfrontativ. Aber das war auch, ne, so, da hängt natürlich auch eine Menge Wut drin, aber das war für mich das, was ich erarbeitet habe, um auch zu sagen, was ist das für eine Frage? Ja, ich hätte es auch ganz lieb, ne? Aber das ist halt auch individuell. Und da kommen wir zu dem Thema, dass Trauer nämlich individuell ist. Ja, wir leben, wir haben alle ein individuelles Leben, wir haben eine individuelle Gefühlswelt und so trauern wir auch unterschiedlich. Ja, also der eine weint viel, der andere gar nicht, weil er noch gar nicht kann. Und das machten auch Todesumstände oder die Umstände im Umfeld. Oder habe ich noch ein ganz großes Päckchen vielleicht an finanziellen Dingen, die ich regeln muss, bevor ich überhaupt in diesen emotionalen Prozess komme, der ja auch immer bedeuten kann, dass ich einfach mal zusammenbreche und im Bett liegen bleibe.
Ja.
Und das ist eine Frage gewesen, gell?
Ja. Dieses, ne, wenn man gar nicht weinen kann oder braucht es Tränen, um zu trauern, was wäre da deine Antwort?
Ja, eben, wie gesagt, Trauern ist so unterschiedlich und ich glaube, Tränen kommen, wenn sie kommen. Wichtig ist, dass wir sie zulassen, dass wir nicht wegdrücken, weil die kommen, also die bleiben so lange, bis sie geweint sind.
Ja.
Und ja, das ist so ein bisschen bei jedem anders. Und das kann sich immer und immer und immer wieder ändern. Es gibt, also die Trauer geht ja nicht weg, die gehört jetzt zu uns, weil der Mensch ja zu uns gehört, wenn wir jetzt vom Tod beispielsweise reden oder auch von Tieren. Genauso, ja. Ist auch so ein Thema, was so ein bisschen abgesprochen wird. Ja, du weinst wegen deines Haustiers. Ja, genau, weil es hat mich irgendwie 15 Jahre begleitet.
Das so viel selbstverständlicher nehmen, ne? Ich würde gerne mit dir vielleicht starten, dass wir dann nachher was zusammen haben. Also wenn wir uns auf Geburt vorbereiten, dann steht ja auch dieses Köfferchen da bereit, ne? Also wir wissen halt, jetzt geht los, die Venen setzen ein, das Kind kommt bald. So, dann hat man also dieses Geburtsköfferchen vorbereitet. So, also wir würden als erstes vielleicht mal reinpacken, wenn es soweit ist, ja, wenn wir sagen, vorbereiten, so ein paar, sich selber zum Gerüst bauen, hast du ja gerade gesagt, wie willst du reagieren? Man könnte ja super gut mit diesem Bullshit-Bingo mal, ne, das könnte man sich ja nehmen. Was hast du da, wo gab's das jetzt? Das kann man mal am Netz.
Das heißt, Trauerbegleitung Willeke. Das können wir ja nochmal in die Shownotes stellen.
Das heißt, da hat man schon so alles drauf und da könnte man ja einfach sagen, hey, das wird auf dich zukommen. Also du kriegst diese Sprüche werden kommen. Wie willst du darauf reagieren? Ich glaube tatsächlich persönlich, ich schreibe ja nun auch sehr viel und ich finde, glaube ich, dass auch allein der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen und den Stift zu nehmen und sich was aufzuschreiben, das ist doch schon eigentlich so eine super, oder? Also
du kommst ins Tun und du bist wieder handlungsfähig oder du wirst handlungsfähig, du bist wieder selbstbestimmter.
Ja.
So dieses sich dem annehmen. Man muss nicht unbedingt diesen Power-Bullshit-Bingo dazu nehmen. Ich glaube, es ist einfach gut zu sagen, wie möchte ich antworten, wenn mich jemand in der Arbeit fragt. Ich bin noch nicht, meine ersten 2-3 Tage, mich fragt der Kollege oder mich fragen natürlich einige Kollegen, wie ist es oder kondolieren. Was möchte ich antworten? Ja, also dazu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Rahmen, um darüber zu sprechen. Ich ich versuche gerade wieder ein bisschen ins Leben zurückzufinden oder was auch immer. Mhm. Das kann ja alles auch ganz lieb sein. Das muss ja nicht sein, ja, er ist immer noch tot.
Ja, so. Aber es passt ja zu dir und ne, vielleicht ja. müssen wir dann nachher die Hörer und Hörerinnen nochmal abholen. Aber ich werde ja. an der Einleitung sagen, dass du ja dein Mann verloren hast,
mhm.
auch relativ plötzlich und
ja.
Du eben halt auch sehr präsent bist, dadurch, dass du einen Einzelhandel hattest. Ne? Konntest ja nicht einfach
sagen,
komm jetzt mal zu, sondern du warst ja dann auch da und die Leute interessiert das auch irgendwie, ne? Also ich glaube, es ist ja auch ja. irgendwie so eine Neugier. Jetzt Neugier klingt in dem Zusammenhang total blöd, aber so dieses, wie geht's jemandem? Weil ich finde, man ist in dem Moment ja so verletzlich. Und ich glaube, das ist das, was Leute so vielleicht auch fasziniert an dem Thema oder weil sie auch so hindern, weil sie sagen, mir ist das vielleicht noch nicht passiert, aber wie reagieren diese Menschen? Und ich frage, warum ist da dieses Interesse der Menschen doch so groß, aber sie sprechen so wenig drüber?
Ja, und es kommt auch dazu, das ist ja nicht mein Verlust. Ich kann mal so ein bisschen testen, ne? Was könnte das sein?
Ja.
Und es ist ja grundsätzlich immer schön, wenn Menschen Anteil nehmen.
Ja.
Ob das dann vielleicht aus Neugierde ist, weil man hat eine Information und kann die weitergeben. Das passiert ja auch häufig in einer Kleinstadt oder in einer Bubble oder so. Das passiert. Und dem dann eben vorzubeugen und sagen, du, die Informationen möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich gar nicht drüber reden. Also, ne, aber da kommt man natürlich nicht drauf, wenn man sowieso schon durcheinander ist. Darum ist es so wichtig, sich da einmal kurz mit auseinanderzusetzen, dass man so 2, 3 Phrasen hat. Oder eben zu sagen, es kommt natürlich auch immer auf das Umfeld an und wer fragt, logischerweise, ja. aber das kann man ja erarbeiten.
Also, dass man auch sagt, ne, es ist total lieb, dass du fragst, Dankeschön, aber ich möchte da gerade nicht drüber reden. Ich finde, das ist doch eigentlich eine klare Grenze und ich glaube, es ist ja das, was wir im Leben immer lernen dürfen und müssen, einfach in der Kommunikation eine Grenze aufzuzeigen.
Ja.
Und die schützt ja beide Seiten.
Genau.
Ne?
Ja. Und es ist genauso wertschätzend, eben zu sagen, wirklich schön, dass du fragst. Ja, das ist immer, immer schön, weil das lässt einen trotzdem in Verbindung bleiben.
Mhm. Und wie siehst du das Thema, wenn Kinder trauern? Trauern Kinder anders als Erwachsene?
Also, ja. Ja.
Was glaubst du, können wir von Kindern was lernen?
Ja, ich liebe ja. Kinder in der Trauer. Ja, ist tatsächlich, wir können so viel von Kindern lernen. Also es gibt, man muss es so ein bisschen unterscheiden, weil der Horizont der Kinder, wenn sie ganz klein sind, natürlich nur, also gering ist, sie haben nicht die Auswirkungen oder sehen nicht die Konsequenzen fürs ganze Leben und so weiter. Und das ist auch gut so, das ist ja ein schöner Schutz auch. Je älter wir werden, desto mehr können wir uns vorstellen und desto größer wird, kann der Sog der Gedanken werden.
Mhm.
Und Kinder sind, es gibt so ein schönes Buch, es ist irgendwie mit den Trauerpfützen, Sophie und die Trauerpfützen oder so heißt es dann.
Ja.
Also da wird so gezeigt, das Mädchen springt rein in die Trauerpfütze, wie so ein in Pfützen springen.
Ja.
Springt rein, ist traurig und springt wieder raus. Und jetzt gehen wir weiter. So, und das finde ich total schön. Also darum, wir trauen Kindern das nicht zu, weil wir aus unserem Traueraspekt meinen, Kinder empfinden das auch so. Das ist aber nicht so. Also, und Kinder können gut mit Trauer. Weil das ist für Kinder ein Gefühl. Und das habe ich bei meinen Kindern gesehen. Die waren 13, als mein Mann verstorben ist. Und die sind ganz anders damit umgegangen. Die waren natürlich auch, brauchen wir gar nicht drüber reden, wie traurig.
Ja.
Trotzdem haben die nicht diesen allumfassenden Prozess gehabt, sondern die haben dann auch wieder was anderes gemacht und haben sich wieder getroffen und haben viel schneller wieder in Fröhlichkeit auch gefunden und zwar von jetzt auf gleich.
Okay, die konnten so umschalten.
Genau, ja. Ja. Und es ist ja häufig, dass wir auch Trauer bewerten in der Gesellschaft. Also beispielsweise, wenn wir auf einer Beisetzung sind, der hat gar nicht geweint. Der ist gar nicht traurig.
Oh ja, das
so,
ist ja.
Oder ich habe relativ, in Anführungsstrichen, kann ich gar nicht sagen, ob man das schnell oder nicht. Ich habe nach einem halben Jahr meinen jetzigen Lebensabschnittsgefährten kennengelernt. Und dann hieß es eben auch schnell. Das ist aber schnell. So, ja, wir bewerten schnell. Aber wir.
So?
Ja, das hat verschiedene Aspekte, weil wir gehen immer davon aus, wenn mein Mann versterben würde, dann würde mir das nie passieren, weil ich muss ja erstmal trauern. Wie früher dieses Trauerjahr oder diese zwei Jahr schwarz tragen und so weiter, was auch ein guter Aspekt für die Gesellschaft ist, zu zeigen, ich bin in schwarz, ich bin noch nicht voll wieder da oder was auch immer.
Mhm.
Ich wir sind schnell mit Bewertungen, sowieso in unserer Gesellschaft und auch was Trauer angeht. Ja. Und wenn jemand am Grab nicht weint, dann ist das so. So what? Also jeder geht da anders mit um. Jeder zeigt anders Gefühle oder manche Menschen können Gefühle noch gar nicht zulassen. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen?
Wir sind drauf gekommen über die Kinder, die damit so frei umgehen, die schnell wieder Fröhlichkeit finden. Und das ist ja auch etwas eigen. Und wir freuen uns ja in dem Moment auch für die Kinder, dass wir sagen, boah, es ist gut, dass wir jetzt gerade lachen können. Und wir selber als Erwachsene, wo du ja sagst, wir gucken wieder anders drauf, wir bewerten uns wieder anders, was ja auch vielleicht von außen so ein bisschen gekommen ist.
Genau.
Also ich traue mich oft auch wohl mit meinen Kindern oder meinem Mann darüber zu sprechen, so dass ich mir eigentlich, manchmal wünsche ich mir schon, dass wir darüber sprechen, dass ich auf jeden Fall irgendwie möchte, dass wenn ich tot bin, dass das Leben für sie weitergeht. Ich weiß, das ist immer so doof, weil ich bin ja dann tot, ne? Ich muss ja gucken, die müssen ja gucken, wie sie damit umgehen, ne? Also die Frage ist, kann ich jetzt entscheiden, jetzt wenn wir wieder über Trauervorbereitung reden, über meine eigene Vorbereitung, wie ich mich darauf oder wie ich gerne bestattet werden möchte. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, kann ich das eigentlich entscheiden oder sollte das eigentlich eher meine Familie entscheiden, wie sie sich gerne von mir verabschieden möchten, weil ich bin ja dann tot.
Im besten Fall, und das ist eine super Frage, Eva, im besten Fall, und da kommen wir genau zu dem Thema, wenn wir auch mit Bestattern sprechen, da sind ja meistens, die Menschen gehen nicht zur Bestattungsvorsorge, aber das ist schön, wenn man das zusammen entscheidet, ja. Es heißt ja nicht, dass jetzt, also du wünschst dir das und deine Familie sagt, das könnte ich mir vorstellen, wäre stimmig für uns so, oder du entscheidest alleine, das ist auch in Ordnung. Es ist nur gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie überrumpelnd und überfordernd das ist, wenn du in den Trauerprozess reingeschleudert wirst und du musst entscheiden, was mache ich für eine Bestattung, Musik oder soll was gesprochen werden oder gar nichts. Und es ist gut, wenn wir uns selber damit auseinandersetzen, dass was wir denn möchten. Und im Prinzip ist es schön, den Angehörigen zu sagen und was ihr für Musik wählt oder was euch dann noch gut tut, könnt ihr ja auch noch dazu tun oder kreieren. Ja, also das ist ja auch, wenn Kinder im Spiel sind, dass man irgendwelche Rituale macht. Ja, Oma ist gestorben, im besten Fall die Oma, und die hat Sonnenblumen gern gemocht. Wieso sollen Kinder nicht Sonnenblumensamen an die Trauergemeinschaft austeilen? Also, dass sie auch so, ne, diese Rituale wirklich individuell zu gucken, was können wir hier machen? Weil ich bin zu den Trauerrednern im Prinzip auch gekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe Klienten überprüft immer im Innern und habe gedacht, wieso haben die jetzt hier schon eine gute Resilienz und können sich schon irgendwie gut damit beschäftigen, weil die einen guten Abschied hatten. Ich bin drauf gekommen, dass alle, die irgendwie so ein bisschen ein gutes Standing für sich haben, schon sich erarbeitet haben, einen guten Abschied hatten. Und das ist Gestaltung der Trauerkultur. Und da kann ich als Trauerrednerin natürlich eine Menge geben.
Aber sag mir kurz, wenn du meinst, die hatten einen guten Abschied. Du meinst, die haben sich gut darauf vorbereitet, weil sie eben vielleicht auch schon so eine Bestattungsvorsorge gemacht haben. Da könnten wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, was das ist. Also ich habe auch total schöne Bestattungen mitgemacht. Ich denke, da darf ich jetzt sagen, das war eine schöne Trauer.
Ja, bitte.
Also ich habe
unbedingt.
Das war so toll. Ich habe eine Freundin, ich sag mal, die gehört zu unserer Clique und die hat ihre Mutter jetzt recht früh verloren. Fand ich auch mega traurig, aber diese Trauerfeier war so schön. Also die kam halt in einem Sarg rein, der war bemalt mit Kinderhänden und so, aber es war gar nicht ihre Kinder oder Enkelkinder, die den gemalt haben, sondern die Geschichte fand ich so cool. Der Bestatter hat gesagt, als sie sich einen Sarg ausgesucht haben, hat sie mit ihrem Vater da gesessen und die haben gesagt, nee, das würde Mama nicht gefallen, so, ne? Und dann sagte er so, ja, ich mach's ja nicht sagen, aber wir haben einen Sarg, der war auf einer Messe, den haben Kinder bemalt, den könnten wir auch nehmen. So, der war dann halt auch noch günstiger und so. Und dann haben die den angeguckt und haben gesagt, warum fragen die uns das? Genau das ist es, weil die Mutter war Erzieherin. Und die hat gesagt, wie mega ist das?
Super.
Und ich hatte sie dann hinterher auch gefragt und gesagt, du sag mal, was war das für ein Sarg? Und da habe ich so richtig gemerkt, dass mir das Gespräch mit ihr auch so gut getan hat, weil wir ganz anders darüber gesprochen haben und ihr gesagt, ey, meine Mutter hätte das voll gut gefunden. Und
super.
Und der Bestatter selbst hat aber in dem Moment gedacht, ob ich das jetzt sagen darf. Und hat aber genau die richtige Frage gestellt, wo ich so gedacht habe, ja, cool. Und die haben auch gesagt, bitte kommt nicht in Schwarz. Ne? Also das war so, bitte kommt. Und das hat mich auch so berührt. Die hat dann noch einen Brief ihrer Mutter vorgelesen. Die wusste eben, dass die dass sie stirbt. Oh, da könnte ich jetzt noch heulen, weil ich das fand.
Naja, schön, wie einen das berührt. Ich sehe es bei dir. Schön.
Wie hast du das geschafft, das vorzulesen? Aber sie hatte sich da auch gut vorbereitet und sagte, der Pastor hat gesagt, wenn du es nicht schaffst, es vorzulesen, dann springe ich ein. Also die hat sich selber auch gut vorbereitet. Da ziehe ich heute noch den Hut vor. Das fand ich richtig toll. Also und da hatte sie es mir auch leicht gemacht, sie auch das Thema anzusprechen, auf den Tod ihrer Mutter. Also das fand ich auch so eine Klarheit, die sie da hat.
Genau. Und das ist natürlich schon so, wenn das Thema besprochen ist und wenn wir so ein bisschen wissen, was wir selber möchten oder wissen von dem anderen, was er möchte. Und das ist, wenn Krankheit im Spiel ist, ein Zeitraum, in dem man sich vielleicht damit, man hat die Chance, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich bei plötzlichen Todesarten anders.
Ja.
Ne? Aber trotzdem kann man diese Chance nutzen und Hospiz oder Sterbebegleitung machen da einen super Job, indem sie eben auch das anregen oder eben in die Kommunikation gehen. Und wenn man merkt, okay, das ist nicht besprechbar, dann ist das auch in Ordnung. Ja, das ist, entscheidet ja jeder für sich. Aber das ist eine gute Vorsorge, zu sagen, ich möchte gerne mit euch darüber reden, was ich gerne möchte. Ich habe das auch alles festgehalten. Also ich habe eine Vorsorge, da kannst du eben festhalten, was du für eine Bestattung möchtest oder wo du bestattet werden möchtest. Das ist ja auch ein flexibler Prozess, weil es kann sich ja auch mit den Gesetzen ändern. Vielleicht sage ich nochmal, ich möchte das nochmal überarbeiten, aber das ist ja jederzeit möglich. Also jeder Bestatter hat so einen Vorsorgeordner, den man sich abholen kann und den man ausfüllen kann. Da kannst du zum Beispiel auch bis hin zur Versicherung mit Versicherungsnummer und das alles vorbereitet, dass das wirklich nur eingetütet werden muss und gekündigt werden muss. Also weil das sind,
gekündigt werden muss.
Also Versicherungen beispielsweise, dass du dann wirklich Versicherungsnummer einträgst und so weiter, dass das nur noch eingetütet werden muss und weggeschickt werden müsste.
Also um meinen Hinterbliebenen das so leicht wie möglich zu machen.
Genau.
Ich habe alles für meinen Tod. Eigentlich muss ich ja, wo du das gerade so sagst, ne, wir sind ja so doof eigentlich. Wir wissen ja, dass wir sterben.
Ja.
Ich meine, anders.
Wir wollen das aber nicht wahrhaben.
Also ich meine, natürlich möchte ich nicht wie bei der Geburt den errechneten Termin haben. Auf keinen Fall. Das würde ja alles ändern, glaube ich. Ne? Aber trotzdem, was fehlt uns, dass es für uns selbstverständlich wird, das zu erledigen? Was glaubst du, könnte ein Anreiz sein, zu sagen, mach das fertig? Oder muss man das immer erst selbst erlebt haben?
Ich glaube, es gibt immer einen Anstoß, tatsächlich. Ja. Also wie jetzt, wenn du sagst, deine Freundin hat erlebt, sagen wir mal, sie hätte was Schlechtes erlebt und du siehst es als den Anstoß. Vielleicht ist es für dich der Anstoß, zu sagen, oh, das möchte ich auf keinen Fall für meine Kinder.
Ja.
Oder jetzt momentan ist ganz aktuell Death Cleaning, heißt das. Also wo man wirklich regelmäßig durch Kleiderschränke, durch Haushalt und so weiter geht, um zu gucken, dass der Haushalt, dass die Hinterbliebenen nicht eine Müllhalde vorfinden, sondern das Haus muss irgendwann ausgeräumt werden. Was kann ich tun, um einfach klar hier zu leben und auch kein Chaos zu hinterlassen? Also wirklich auch im Hinblick auf die Angehörigen. Also es sind auch Vorsorgeaspekte für andere in dem Fall.
Das stimmt. Wenn man auch so denkt, man hat vielleicht noch Eltern, die ein riesengroßes Haus haben, wo man denkt, wenn wir da, also ich habe das bei einer Freundin halt eben auch erlebt, das war so krass für sie, das ganze Haus leer zu räumen. Und die hat dann einfach alles nur noch weggeschmissen. Aber das Krasse war, sie hat das noch mit ihrer Mutter zusammen gemacht. Die war dann halt da und ich war halt mit, weil die musste das Haus ausräumen, weil die Eltern dann oder sich dann halt verkleinert haben. Da lebte die Mutter noch, ne? Aber es ging ihr schon sehr schlecht. Und ich war dann halt auch da und es war so krass, wie ihre Mutter unten saß, ich weiß noch im Keller, und ich bin dann auch mal hin zum Helfen. Und dann wirklich hat sie noch alles so, nein, das nicht. Und dann hat sie gesagt, Mama, das brauchst du nicht mehr. Dass sie hat, das war für sie so eine harte Zeit, aber sie war so froh, als dann alles weg war. Und das hat sie ja noch halt mit ihren Eltern gemacht. Also das fand ich irgendwie auch noch irgendwie ganz gut, dass sie es nicht machen musste, als ihre Eltern gestorben sind. Oder in dem Fall ihre Mutter, ihr Vater lebt noch. Ich glaube, das war auch ein Mega-Prozess, wo sie dann auch wieder anders gedacht hat und andere Dinge schon in die Wege geleitet hat. Und gesagt, wir müssen auch das und das und das, das schon mal klären. Also eigentlich das mit den Eltern vielleicht auch schon mal durchsprechen, sagen, aber ich würde mir wünschen, so könnten wir da nicht schon mal drüber sprechen.
Ja,
ne?
Die nächsten Generationen jetzt sind ein bisschen bereiter darüber zu reden. Also sei jetzt mal die Kriegsgeneration, meine Eltern, die wollten da nicht drüber reden. Ja, das war irgendwie nicht so das Thema für die. Aber ist ja auch in Ordnung. Da ist ja jeder anders komisch.
Anders komisch. Das finde ich auch. Ja, aber das, aber dieses Desk-Cleaning, insofern, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mal so als Scherz so gesagt, ich räume immer oder ich gucke immer halt, dass ein bisschen mein Kleiderschrank so aufgeräumt ist, weil mir das furchtbar peinlich wäre, wenn meine Schwiegermutter in meinen Kleiderschrank reinkommt. Ja, also was ist das denn? Und dann hat sie gesagt, aber da ging es mir eigentlich eher nur darum, was denkt die nachher noch über mich? Und dann, ich liebe meine Schwiegermutter, wir haben ein super gutes Verhältnis und das würde ich ihr auch genauso sagen, weil ich eigentlich mal möchte, dass Menschen auch ein gutes Bild von mir haben. Also weißt du, was ich meine? Kann man das, dass man so den Drang hat, auch nach dem Tod, dass Leute irgendwie noch gut über einen denken, was wir das ganze Leben versuchen, dass bloß keiner schlecht über einen denkt. Also
das ist interessant. Da können wir noch mal einen extra Podcast drüber machen,
Eva. Das ist ja irgendwie auch noch mal so. Das hoffentlich denkt da jetzt keiner schlecht drüber. Also ich nehme noch mal mit, Trauervorbereitung ist im Prinzip auch diese Bestattungsvorsorge, da jetzt einfach mal hinzugehen. Mich hindert das auch immer noch. Ich weiß das. Wir haben den Bestattung jetzt direkt in der Nachbarschaft. Da denke ich immer, boah, eigentlich müsste ich da einfach mal hingehen und mal fragen, was muss ich jetzt machen? Kostet das dann was? Also wenn ich das mache, was kostet das? Weißt du das?
Das kostet nichts.
Also ich gehe dann hin und sage, ich möchte schon mal irgendwie so einen Ordner haben und dann beschäftigen.
Genau, ja. Oder machst einen Termin und sagst, entweder nimmst du einen Ordner mit oder machst einen Termin und sagst, ich würde da gerne mal, was habe ich für Möglichkeiten? So. Mhm. Und wie verhält sich das mit dem Ordner? Soll ich den bei Ihnen lassen? Darf der bei mir sein? Was auch immer. Dann muss jemand aus deinem Haushalt wissen, wo der Ordner zu finden ist.
Ja.
Ne? So, da geht natürlich eine Menge. Und das ist, ich finde es total gut, weil wir uns... wir kriegen, wenn wir die Trauer an sich und den Tod an sich zulassen, jetzt Trauer nochmal außen vor, weil es ja mehrere Aspekte, nicht nur den Tod gibt, aber wenn wir den Tod und den Gedanken, dass unser Leben endlich ist, zulassen, kriegen wir mehr Qualität in unser Leben.
Okay.
Weil wir wissen, dieser Tag ist jetzt einer, den lebe ich heute. Also das, diese Ereignisse in meinem Leben haben das komplett verändert und also meine Sichtweise verändert immer und immer und immer wieder. Also nach dem Tod von Appy habe ich nachher, also meines Mannes, habe ich jeden Tag etwas Neues gemacht, um ins Leben zurückzukommen. Ich habe nie den gleichen Weg zur Arbeit genommen. Immer einen anderen. Jeden Tag was anderes.
Aber ganz bewusst, wie bist du denn darauf gekommen?
Das war Intuition in dem Fall.
Ja.
Also ich habe für mich festgestellt, dass ich, das haben wir ja alle, wir haben so unsere Routinen und diese Routinen waren für mich, haben alles mit, das war alles immer das alte Leben. Ich habe alles mit dem alten Leben verbunden und gesagt, ich muss irgendwie neu gestalten. Das hast du natürlich nicht am Anfang, das kommt irgendwann.
Ja. Ja.
Na, am Anfang hast du andere Dinge. Aber nochmal, um auf die Vorsorge zurückzukommen, das sind auch Dinge wie zum Beispiel finanzielle Absicherung. Ja, auch da können wir hinschauen und sagen, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Ich war Hauptverdiener in unserer Familie.
Ja.
Also mein Mann war der Hausmann.
Okay.
Das Einkommen in Anführungsstrichen wäre dann weggefallen. Also auch da zu gucken, dass wir nicht, wenn jemand verstirbt in der Familie, dass dann finanzielle Not entsteht.
Das stimmt, aber wie das meinst du? Meinst das ja, guckst du gut, wenn ich jetzt sterbe, da muss ich ja gucken, dass mein Mann oder meine Frau, in dem Fall, das ist ja auch nochmal besonders, das hört man ja auch so selten, dass die Frau sagt, ich bin die Hauptverdienerin gewesen, mein Mann war der Hausmann.
Ja.
Und dass man da ja auch sagt, boah, ich habe da auch eine Verantwortung, weil wenn ich jetzt weg bin, wer hätte den Laden weitergemacht? Wenn ich
Mitarbeiter.
Jetzt an der Stelle deines Mannes gestorben, also wenn man das mal eben zulässt, den Gedanken.
Ja.
Und überlegt, ja krass, was wäre denn dann gewesen? Und dann zu gucken, okay, was müsste ich jetzt machen, damit ich eigentlich über den Tod hinaus also gutes Gefühl hätte, dass ich kein schlechtes Gewissen, wir wissen ja nicht, wo wir landen, ne? Dass wir da irgendwie so rumkeulen und dann immer mit diesem schlechten Gewissen unsere Seele da irgendwo rumfliegt. Das sind ja auch noch so Dinge. Ist ja alles möglich. Also das weiß ja nun mal einfach keiner. Deswegen finde ich auch eigentlich cool, dass wir uns auch alles erlauben zu denken, was uns irgendwie gut tut. Also ich habe ja auch schon die wildesten coolen Geschichten gehört, wo ich mir niemals erlauben würde, das zu verurteilen, sagen, du spinnst. Ich würde dann immer sagen, ich bin dann eher neugierig und denke, echt? Und dann hast du das Gefühl gehabt, so wie du es ja auch erzählt hast.
Ja.
Sohn war noch mal im Raum und da habe ich schon so viele Geschichten gehört und ich höre die total gerne, weil auch das ist für mich so eine Art Trauervorbereitung, wo ich so denke, wie cool irgendwie.
Ja.
Wir sind ja gar nicht wirklich weg. Je nachdem, was wir auch noch selber zulassen, über den Menschen zu erzählen, ist man noch da.
Absolut. Und auch das sind ja Dinge, die wir mit Trauernden beispielsweise, wenn wir das Umfeld sind, super teilen können. Ne? Dieses, wir können kondolieren, wenn das jemand ist, aber wir können vielleicht auch in unseren eigenen Erinnerungen wühlen. Was verbinde ich mit dem Verstorbenen? Ja, kann ich dem Hinterbliebenen, der mir jetzt gegenübersteht, vielleicht nochmal meine Erinnerungen teilen und sagen, Mensch, der war, ne, ich hatte das neulich, die war bei uns noch im Laden kurz vor ihrem Tod und hat mir noch alles Gute gewünscht und ich fand das so besonders und so. Und das sind einfach schön, das sind nur Kleinigkeiten, aber da zu wühlen und zu gucken, was verbinde ich denn mit dem Verstorbenen und kann das vielleicht den Hinterbliebenen gerade gut tun, einfach was Gutes zu hören oder eine Qualität hervorzuheben. Das bringt uns ein bisschen aus dieser Ohnmacht heraus, was sage ich denn jetzt?
Weißt du was, das finde ich doch so ein total schöner Tipp. Man könnte doch auch in die Trauerkarte einfach noch sagen, weißt du, wann ich deine Mutter oder deinen Bruder, deine Schwester das letzte Mal gesprochen habe, das war das. Ich meine, das ist ein super Geschenk,
ja,
dass jemand sagt, hast du ihn das letzte Mal erlebt, das trauen wir uns ja gar nicht. Das ist schwierig jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Vater von jemandem steht, den du gar nicht kennst, wo du einfach nur sagst, ich möchte einfach nur, dass derjenige weiß, sehen und ne, mein Beileid. Aber man weiß, man hat diese Person nochmal gesprochen, das ist ja ein totales Geschenk, wenn wir das vielleicht nochmal aufschreiben in einem Satz. Und übrigens,
absolut.
Ich hatte auch nochmal die Mutter von einer damals ehemaligen Freundin, wir hatten uns leider zerstritten, aber ich habe nur gesagt, ich bin total froh, ich habe deine Mutter nochmal beim Fleischer gesehen und wir haben uns nochmal gesprochen. Ich habe mich total gefreut, sie nochmal zu sehen. Und diese Situation wollte ich auch einfach da lassen. Das war auch so meine letzte Erinnerung. Das ist eigentlich schön.
Das ist total schön. Oder auch eben zu sagen, ich erinnere mich noch, als wir Kinder waren und du von deinem Vater das und das erzählt hast. Ja. Vielleicht ist es, ne, so da wirklich sich die Gedanken nicht auf die klassischen Trauerkarten oder ne, wenn es so ist, das ist auch alles in Ordnung. Es ist, glaube ich, alles besser als nichts zu tun oder zu sagen. Ja. Aber wenn man, ja, manchmal kann man wühlen und findet Dinge und denkt, ach, guck mal, erinnere ich noch.
Ja,
so, das kann.
Schön.
Ja, kann richtig, ja, das sind Trauergeschenke, finde ich.
Voll schön. Ich habe einen Kommentar gehabt von einer aus meiner Community, die schrieb dann, ich habe von meiner Oma immer noch das gute Besteck und so Geschirr mit so einem Goldrand, wo sie halt immer sagt, und das stelle ich dann halt hin und ich denke dann halt immer an meine Oma. Das finde ich irgendwie auch schön.
Ja, schön.
Und andere sprechen
sie
aber vermutlich auch an und sagen, ach, das ist ja ein cooles Besteck. Und wenn man sagt, das ist das gute Besteck von meiner Oma. Ich habe auch noch so ganz viele Erinnerungen an meine Oma und freue mich, wenn mir was in die Hände fällt, zufällig nochmal. Oder mein Mann schafft es irgendwie, seine Tante so lebendig zu halten. Ich habe die nie kennengelernt, ne? Ilse. Aber Ilse, es ist so, als würde ich sie kennen. Weil er
so und du sprichst jetzt über Ilse.
Ja, und selbst, meine Jungs,
herrlich.
Kennen Ilse. Und wenn ich dann bei den Eltern bin von meinem Mann, dann reden wir auch über die. Ach, die hätte jetzt hier ihr ganzes Besteck rausgeholt. Sie war halt eben auch, glaube ich, eine ganz besondere Person, hat auch in der Lebenshilfe mitgearbeitet. Also sie war halt eben auch eine besondere Person, die eben auch noch bei ihrer Schwester dann gelebt hat, jetzt sich dann um sie gekümmert. Und diese Geschichten, ich liebe die, ich muss dann auch immer lachen. Ich habe das Gefühl, ich kenne die.
Ja, schön,
also,
herrlich.
Also wir müssen uns einfach nur trauen, darüber zu reden. Und auch wenn du sagst nochmal die Situation, dass du nach einem halben Jahr das Glück hattest, jemand Neues kennenzulernen. Ich glaube, also für mich wäre das ein Wunsch auch für meinen Mann, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass er um Gottes Willen sein Leben teilt noch mit Menschen, die ihm gut tun. Und dann bin ich ja nicht weg. Ich meine, ich hatte dann ja mal Zeit mit ihm. Na, die kann uns ja keiner nehmen und die kann auch keiner kopieren. Aber das ist doch eigentlich schön. Also warum freuen die Menschen sich dann nicht?
Ja, das gehört nicht, ne?
Ja.
Also ich sag mal schon so. Ja, genau. Und darum ist es so wichtig, dass wir aus dieser B- und Fair-Urteilung rauskommen, wie ob jemand lustig ist in der Trauer. Ja, Trauer und Humor, Trauer und Sexualität. Ich bin ja Trauer-Dozentin einer Freimutakademie und dort ist es so, wenn ich mit den Lernenden das Thema Trauer, also geht's einen Tag um das Thema Trauer und dann gucken wir drauf, was verbindet ihr für Gefühle mit Trauer? Und dem geben wir sehr viel Platz. Und das ist so schön, weil dann, wenn man wühlt, sieht man, okay, natürlich ist da Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, was auch immer. Aber es gibt eben auch, wie ich es auch in deine Story geschrieben habe, Liebe. Ja, wir würden, ne? So, ich habe hier dieses Herz, das liebe ich so. Das sind unsere Tränen.
Oh nee, auch das sagt.
Das sind unsere Tränen. Wo haben wir es jetzt? So. Ja, und auf der Kehrseite, warum wir so traurig sind, das ist die Liebe, die da immer hintersteht. Und was uns unsere tiefe Traurigkeit ja auch zeigt, ist, dass da auch auf der anderen Seite die Liebe ist. Warum wir so traurig sind. Und das bringt uns wieder zum Thema Dankbarkeit, weil auch, dass wir so lieben durften, dass dieser Mensch so einen Platz in unserem Herzen hat und auch behält. Denn das Thema Loslassen heißt nicht, dass der Platz bleibt in dem Herzen. Und ich kann auch in einer neuen Beziehung trauern. Ja, das gehört auch dazu, weil das Thema gehört ja zu mir. Das ist meine Familie. Meine Kinder sind ja auch in Trauer immer wieder und immer wieder, weil der Prozess ist ja der dauert ja ein Leben lang. Das ist ja, der ist ja nicht abgeschlossen, genau. Und abgehakt. Und darum ist es so wichtig zu gucken, ja, dem Umfeld auch zu sagen, es bleibt, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch.
Ja, stimmt. Na? Ja, das ist ja auch noch, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass viele auch damit irgendwie vermischen. Da ist jemand, die hat den anderen vergessen oder man darf ja nur sich einmal im Leben verlieben und ist dann halt, sind wir bis zum Lebensende verbunden, sage ich mal körperlich und menschlich, weil wir da sind, aber danach geht diese Liebe halt anders weiter und ich würde auch sagen, dass man das ja auch mit seinem neuen Partner, seiner neuen Partnerin auch teilen kann und ich finde das Bild gerade so schön, ich würde es auch gerne Kindern mitgeben wollen oder gerade denen, die mir zuhören, uns zuhören, da war nämlich auch die Frage, wie kann ich das mit meinen Kindern noch besprechen, ich finde, das ist ein total schönes Bild. Diese Träne und das Herz, das ist ja wunderbar. Yeah.
Das ist ja, es klebt das auch.
Kinder richtig gut auch. Das könnte man ja auch mit denen dann mal aufmalen und dann hat man auch was getan mit seinen Händen. Und immer
absolut.
Ist diese Erlaubnis da und sagt, guck mal, dass diese Träne, die du weinst, die geht wieder an das Herz rüber und das wird immer größer. Also voll schön.
Ja, finde ich auch. Und du hattest in einer Story auch noch gesagt, müssen wir um Erlaubnis fragen.
Ja. Um Erlaubnis fragen, das war nochmal für Tränen oder du meinst?
Ja, ich glaube für Trauer um zu trauern. Ich habe es nicht, ja, ich meinte, ich hatte es so verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich glaube, viele vergessen einfach oder wissen einfach nicht, dass Trauer eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust ist. Also körperlich und auch geistig, das ist eine natürliche Reaktion. Die ist ganz normal. Nur wir haben das so negativ belegt, dass wir es eigentlich weghaben wollen. Darum findet es so wenig statt.
Die Farbe Schwarz stört mich auch so. Und was könnten wir denn zum Beispiel auch aus anderen Kulturen nochmal lernen? Weil ich glaube, es gibt ja auch, ich meine, das ist bei uns jetzt so, dass wir so trauern, aber es gibt ja auch total spannende Kulturen, die ja richtig eine Party machen zum Beispiel. Ne? Und die dann sagen, so, wir essen jetzt nur das, was der Mensch geliebt hat und ich weiß eben auch von meinem, also bei uns in der Familie ist auch noch jemand verstorben, die kam oder kommt aus Amerika und da ist es, wo immer an ihrem Geburtstag sozusagen wird am Grab genau das hingestellt, was sie total gerne gegessen und getrunken hat und auch an der Trauerfeier wurde genau das gegessen und getrunken, was sie gerne mochte. Ich meine, bei mir wäre klar, da würde es eine Pommesparty geben, würde ich mir wünschen.
Ja,
also,
dass
die Leute eine Pommes essen, auch meine
Kosten. Das wissen wir, schon gebucht.
Ich dann mit in die Versicherung reinpacken und sagen, so alle Gäste.
Schön.
Aber gibt es da sowas, wo du sagst, boah, da könnten wir mal genauer hingucken, oder das hast du auch in der Zeit, wo du dich jetzt so intensiv damit beschäftigt hast, wo würdest du sagen, das sind so Dinge, die habe ich vorher auch noch gar nicht gewusst und die könntest du mal teilen mit uns, wo du sagst, das ist mir auf dem Weg jetzt begegnet, wo ich eben so viele Menschen auch kennenlerne, die du begleitest, wo du sagst, das fand ich ganz tolle Dinge, die könntest du mit uns teilen.
Also zum einen ich sage jetzt mal, der kulturelle Unterschied zu Amerika, Südamerika, wo sie ja den Dia de los Muertos haben. Kennst du?
Nee.
Und das ist so ein bisschen mittlerweile wie Karneval. Das ist ein bisschen schade, weil ursprünglich ist es eben das ist der Tag der Toten, um den Toten zu gedenken. Und da malen sich alle an wie Skelette oder haben ganz besondere Make-ups, aber alles eben auf den Tod gemünzt. Und da wird der Tod und die Verstorbenen werden gefeiert. Die Kehrseite eben, wir leben und wir leben das Leben und wir feiern das Leben und der Tod gehört dazu.
Ja,
total. Das ist großartig, ja. Es gibt Stämme in Südamerika, die graben, die haben mumifiziert und graben ihre Toten einmal im Jahr aus und feiern mit denen. Also ich meine, ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Ja, ist strange, aber für die ist es normal.
Ja.
Und wenn wir nach Osteuropa zum Beispiel gucken, das finde ich sehr schön, die halten Totenwachen. Da wird, oder Irland auch ursprünglich, das wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, aber da wird der Verstorbene zu Hause in der guten Stube aufgebahrt und dann kommen die Nachbarn und es wird gefeiert und gesprochen und es werden Geschichten geteilt und es wird gegessen mit dem Toten zusammen.
Also und das ist sozusagen.
Ja.
Okay.
Ja. Und es ist, die Totenwache haben wir ja auch gehabt, also dass man wirklich am Bett wacht und den Übergang begleitet. Das haben wir natürlich jetzt so alles nicht mehr. Ich glaube, wir haben mehr Zeit in dem ganzen Prozess, als wir wissen. Also es muss nicht immer alles gleich passieren, sondern na, so wie die Bestatter auch vor Ort ja mittlerweile Kühlbetten haben und einen eigenen Raum, dass man 2-3 Tage immer wieder auch den Verstorbenen besuchen kann. Und der Verwesungsprozess, der Verfall nicht ganz so krass ist.
Loszögert so ein bisschen.
Genau. Das wird dann, werden die runtergekühlt. Also es gibt schon Möglichkeiten. Wir müssen ein bisschen wühlen und auch, was wir möchten und was uns gut tut. Und eine Vorsorge an sich, eine reine Trauervorsorge, ist schwierig, weil wir nicht wissen, wie es sich anfühlen wird ohne den Menschen. Wir können das natürlich erahnen und heute sagen, ich glaube so. Das fände ich schon mal gut, vielleicht Rahmenbedingungen. Aber wenn wir in dem Trauerprozess sind, wissen wir nicht, was es mit uns macht. Das kann so sein und das kann so sein. Das sind die Umstände dann auch, das wissen wir natürlich nicht.
Wobei ich das auch wieder mit einer Geburt irgendwie vergleichen wollen würde. Wir wissen ja auch gar nicht, wenn ein neues Leben in unser Leben tritt, wissen wir auch nicht, wie es wird. Und wir lassen uns darauf ein. Ne? Nur es ist halt sichtbar da. Ne? Also das ist ja auch etwas, da können wir uns ja gar nicht drauf vorbereiten, weil wir gar nicht wissen, wie ist dieser Mensch. Das ist irgendwie beides auch eine Parallele. Wir wissen nicht, wie es mit dem Menschen ist, der kommen wird. Und wir wissen nicht, wie es ohne ist. Und ich sage auch oft, meine Kinder, wir reden halt auch ab und zu mal über das Thema. Und dann sage ich, stell mir es irgendwie so vor, so ich, als ich nicht geboren war, habe ich ja auch nichts gemerkt. So, ne? Also ich glaube, für mich als diejenige, die geht, ist es gar nicht so schlimm. Das ist für die, die bleiben. Ich so, das ist halt das Unfaire.
Ja.
Also du bleibst halt und dann kannst du halt, also vielleicht war der Abschied doof. Und dann hat man ja auch noch das Thema, also nochmal Suizid ist ja auch nochmal ein anderes Thema, ja, wo man auch sagt, da kann man sich, glaube ich, überhaupt gar nicht drauf vorbereiten. Und das ist auch nochmal, glaube ich, so ein extra Thema, was du ja leider auch erleben musstest, wo ich glaube, das ist auch so ein Thema, was auch hier in der Region nicht so einen Raum bekommt. Da hat ja, da spielt ja noch ganz viel anderes mit. Da ist ja auch etwas, was wir auch nochmal so abtun. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wir verurteilen den Menschen auch noch so, weil er oder sie sich erlaubt hat, aus dem Leben auszuscheiden. Ne? Dann kommen so Dinge wie Feige oder, ne, und dann stellen, dann haben so Dinge, dann denke ich so, Leute, das könnt ihr, das können wir nicht fassen. Ich glaube, wir können nicht fassen, was da passiert. Und da wäre nochmal so für mich, da ist für mich zum Beispiel so ein No-Go, darüber zu urteilen. Das wäre für mich so eins, wo ich sage, das ist für mich ein No-Go, weil das nie jemand, keiner nachvollziehen kann. Weder der zurückgeblieben ist, weil wir nicht wissen, was war da in dem Moment los mit dem, den Menschen.
Ich glaub, das ist zum einen, also Suizid ist wirklich nochmal ein extra Thema, weil bei Suizid steht meistens wirklich die Todesart im Vordergrund.
Ja.
Nicht der Verlust.
Nee,
Das ist... das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ist sehr unschön, weil dir wird auch deine Trauer abgesprochen.
Ja?
Mhm.
Wie meinst du das? Die wird dir abgesprochen?
Also, weil deine Trauer im Prinzip keine große Rolle spielt, sondern die Sensation, in Anführungsstrichen, dass sich da jemand erlaubt hat, aus dem Leben zu scheiden und zwar selber entschieden hat. Also dieser Umstand ist größer als das, was die Trauernden empfinden oder das, was gerade bei den Trauernden spielt.
Ja.
Ganz häufig.
Ja, das stimmt. Weil man, also erlebe ich auch so, ich meine, ich finde das Thema kommt immer näher, habe ich so das Gefühl. Vielleicht kommt es auch durch die Medien, dass es uns einfach auch immer mehr sichtbar gemacht wird. Ich glaube, wir haben da ja auch so eine Sorge, sehen wir ja auch in den Zahlen, was auch psychische Gesundheit angeht. Da ist ja gerade ganz viel, wo ich auch denke, trotzdem ist es so, da hast du recht. Da steht wirklich die Todesart immer im Vordergrund und die Trauernden müssen eigentlich ein Stück zurück. Um die geht's gar nicht wirklich, ne?
Ja, also, ja. Wir haben eine ganz große, einen großartigen Verein, der heißt Argus, A-R-G-U-S.
Argus, ja.
Argus. Die haben, ja, die haben sich dem Thema angenommen.
Ja.
Und egal, also ich glaube, die haben 50 Heftchen, Themenheftchen, was um sich alles um Suizid dreht.
Ja.
Und finde ich großartig für Menschen, die da Hilfe brauchen, ist Argus Adresse Nummer 1, weil die wirklich, wirklich gute Arbeit machen. Und bei mir ist es ja jetzt über 32 Jahre her, und dass mein Bruder sich suizidiert hat. Und man hatte damals, ich hatte damals nicht die Möglichkeit. Ich war gerade 18 geworden, das heißt, ich war aus allen Kontrollmechanismen raus, habe mit trauernden Eltern gelebt, die natürlich in Schuldvorwürfen, Selbstvorwürfen ertrunken sind, und mich hat gar keiner auf dem Schirm gehabt. Ich habe, und Argus gab es noch nicht.
Ja.
Und das ist schon schwierig, also für einen Trauerprozess, weil ich habe da gar nicht stattgefunden. Ich habe im Prinzip meine Eltern gestützt, und meine eigene Trauer habe ich viel, viel später jetzt in meinen eigenen Prozessen angeguckt. Und auch da hört es nicht auf, weil auch da ist der Mensch ja nicht mehr da. Also meine Kinder haben keinen Onkel mehr, den ich vielleicht gebraucht hätte, als mein Mann verstorben ist. Ja, wo es dir wieder auf die Füße fällt und denkst so, Mann, ey, es wäre jetzt echt gut, wenn du jetzt hier wärst. Ich brauche dich gerade. Na, also es dreht sich immer wieder. Der Aspekt kommt immer wieder, dass der Mensch nicht mehr da ist. Weißt du, wie ich meine?
Älter als du?
Ja, der war 4 Jahre älter.
4 Jahre älter. Das ist ja auch
ja,
wieder
genau.
So anders, wenn man sagt, der große Bruder, der irgendwie da ist. Aber irgendwie auch krass, dass man auch nach so langer Zeit, also erstmal, dass du da nochmal hingeguckt hast. Und ich habe mir den Podcast angehört, den du auch schon gehört hast. Das würde ich auch nochmal sehr empfehlen, den anzuhören. Den finde ich richtig toll auch, wo ich gedacht habe, so einfach auch nochmal zu gucken, was weiß ich eigentlich gar nicht über dich und was wäre vielleicht nochmal mal wichtig zu wissen und zu erfahren, wie du auch zu diesem Thema gekommen bist. Aber das ist auch krass, dass du in welchem, also dass du da vielleicht ja auch früher gar nicht drüber nachgedacht hast, dass das ein Thema ist, wo du nochmal hingucken solltest und da eine Anlaufstelle zu finden, wo du da hingehst und was das eigentlich für dich für eine Bereicherung war, das nochmal anzugucken.
Also absolut.
Auch nochmal zu sagen, nur weil es Argus jetzt damals nicht gab, ist es ja heute da. Würdest du sagen, dass auch das für dich eine Anlaufstelle jetzt ist, also wo du sagst, jemand, dem das schon ganz lange irgendwie vergangen ist, dass es passiert ist, da nochmal hinzugehen und zu sagen, hey, da gibt es noch ganz viele Unterstützung für dich, wo du hingucken kannst. Da gibt es ja kein Mindest- und Verfallsdatum, sag ich mal, wo man sagt, so, und ab jetzt musst du nicht mehr hingucken.
Nee, genau.
Drin, ne?
Genau. Und das ist in meinem Prozess eben auch, dass ich mich an Argus gewandt habe und gesagt habe, ich stehe da gerade noch mit. Das habe ich im Rahmen meiner Abschlussarbeit für die Trauerbegleiterausbildung gemacht. Da habe ich eine Selbstreflexion geschrieben und eben auch dieses Thema wieder aufgegriffen. Und da bin ich zu Argus gegangen und habe die angerufen und gesagt, ich habe hier mein Thema als angehende Trauerbegleiterin und als Suizidhinterbliebene. Und die waren so großartig und gesagt, wir machen ihnen das komplette Paket. Also wirklich großartig. Wirklich.
Guck mal, also die Leute warten auch darauf, dass man, also ich finde, dass wir uns oft auch behindern und immer denken, nee, mach mal nicht. Da liebe ich ja den Satz, ein Nein hast du schon. Also
genau.
Frag. Also für dich hat es, und vor allen Dingen das Schöne ist ja, dass du nicht nur dir damit eine Tür geöffnet hast, sondern wenn wir darüber reden und du darüber redest, das mag ich auch an dem Wort Funkenflug, dass man einfach sagt, du weißt nicht, wen es erreicht.
Ja.
Du weißt es einfach nicht, wem das vielleicht gerade hilft oder der weiß, ich bin gerade in einer Situation und hat da jemand anderes, der diese Hilfe braucht, wenn man einfach weiß, ich kann Argus einfach nennen. Vielleicht ist da ja auch eine Hilfe dabei, wie man damit umgeht, wenn Verwandte oder so das erleben, dass man auch als Verwandter oder Angehöriger
im Umfeld,
weiß, wie geht man damit um. Finde ich auch nochmal einen ganz schönen Hinweis. Packe ich auf jeden Fall auch nochmal.
Ja, ist richtig gut. Also sie machen tolle Arbeit für Umfeld, für in Schulen. Also die sind sehr toll. Feier ich.
Glaubst du nicht, dass wir das total, also das ist ja auch so mein Thema, dass wir ganz viel verändern können, indem wir auch anfangen, anders über Dinge zu reden, sie das mehr thematisieren. Auch ich finde, wie du sagst, an Schulen, mentale Gesundheit, glaube ich, ist irgendwie so ein Thema, das wir immer erst beleuchten, wenn es irgendwie schon zu spät ist. Also was können wir eigentlich tun, dass wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und sagen, hey, das ist neben Ernährung und neben Schlaf oder so, ist es halt total wichtig, was wir für eine mentale Basis haben, um uns auch gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Also ich glaube da.
Ja. Ja, und ich glaube, gerade in Schulen ist es total wichtig, auch mit Kindern zu arbeiten. Also eh auch, wenn ich Beisetzungen oder Reden kreiere, dann ist das für mir immer wichtig, Demenzkranke oder auch, wie gesagt, Kinder nicht auszuschließen von Trauerfeiern, sondern im Gegenteil, sie einzubinden und eine möglichst natürliche Art und Weise, dass sie das lernen können, dass wir das vorleben. Das gehört dazu und es gehört dazu, dass wir traurig sind. Und was finden wir noch in der Trauer? Entdeckst du vielleicht noch andere Gefühle, außer nur die, in Anführungsstrichen, natürlich nur die Traurigkeit. Und da, wie gesagt, die Kinder zu integrieren. Und das ist natürlich gut. Wir haben einige Bestatter hier vor Ort oder auch in der Grafschaft, die in Schulen gehen oder die Hospizhilfe, die in Schulen geht und auch und redet. Oder ich habe auch schon Begleitungen in der Schule gehabt. Das ist einfach gute und wertvolle Arbeit, um das Thema sichtbarer zu machen und natürlich einen natürlicheren Umgang damit zu bekommen und es nicht so in dieser Tabuzone stehen zu lassen.
Ich würde gerne so noch einen Schwenk jetzt noch einmal so machen. Mhm. Ich finde, wir haben schon ganz viele tolle Tipps und so neue Denkweisen schon mal reingebracht. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, auch an Schulen zu gehen, das Thema mal mit reinzunehmen. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Tod ja auch für vieles der Anfang ist. Also bei dir ist es ja auch so, dass der Tod von geliebten Menschen ja für dich ein Anfang war für was Neues. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das oft so ein Grund ist, dass Menschen nochmal etwas anders machen in ihrem Leben, nochmal genauer hingucken. Das finde ich nochmal total wichtig. Und mich würde nochmal interessieren, du bist ja nun als Trauerrednerin und Trauerbegleitung. Sag mir nochmal ganz kurz, in welchen Bereichen arbeitest du aktuell? Du hast gerade auch was gesagt von der Hochschule, an der du bist, dass ich nochmal dein Berufsbild, also das, was du jetzt machst, wie Leute dich ansprechen können, bist du regional begrenzt, können alle Menschen aus ganz Deutschland auf dich zukommen? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wie auch so ein erster Kontakt zustande kommt? Also wie läuft das jetzt für dich? Dein beruflicher Neubeginn ja auch, den du ja auch nach einem Abschied, was ja auch vielleicht ein Trauerprozess ist, nach fast 100 Jahren, dritte Generation, von einem Jeans-Geschäft, von einem Modegeschäft, wo man auch sagt, ne, auch da zu sagen, ich traue mich jetzt auch zu sagen, ich beende das jetzt auch, ne, ohne mir Vorwürfe zu machen, beginne was Neues. Wie läuft das jetzt bei dir? Wie ist jetzt dein Alltag, dein Joballtag? Das würde mich interessieren tatsächlich.
Also ich habe jetzt ja natürlich nicht mehr diesen Job von 10 bis 18 Uhr im Laden zu stehen und ich sage jetzt mal, den Raum zu geben, sondern ich kann das natürlich freier gestalten. Ich arbeite online, also Trauerbegleitung sowohl per Zoom, also online, als auch 1:1 oder ein Walk and Talk. Da sprechen mich eben die Menschen meistens über meine Homepage an oder eben auch über soziale Medien oder eben auch persönlich hier im Umfeld. Da bin ich ich will jetzt nicht sagen international, aber ich habe eben auch Klienten in Frankreich oder in Italien sitzt jetzt aktuell eine. Das ist natürlich durchs Internet sehr flexibel auch, ne? Also so einen geregelten Alltag habe ich in dem Prinzip, also in dieser, im Prinzip nicht mehr, wie ich das in dem Korsett 10 bis 18 Uhr hatte. Ich kann das frei gestalten und sowohl die Trauercoachings als auch die Trauerreden. Also da ist es ja auch so, dass ich entweder von den Menschen angesprochen werde oder eben von Bestattern, ob ich die Menschen begleiten kann. Und das ist bei mir als Trauerrednerin eben auch nochmal anders. Das Angehörigengespräch ist nicht das Angehörigengespräch, das ich nur erfahren möchte über den Verstorbenen und das System, sondern ich möchte natürlich auch, dort bekommen die Menschen natürlich automatisch eine Begleitung, weil ich kann das eine vom anderen ja nicht trennen. Und das ist so wertvoll, dass sie im Prinzip gleich eine Trauerbegleitung frei Haus bekommen, dass ich da bin und eben auch den Gefühlen erstmal Platz geben kann. Und das finde ich super wichtig. Denn wir können nicht in diesem Hassel der Beisetzung, der häufig da ist, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, und wir sind aber so durcheinander. Vielleicht hätten wir es dann doch lieber anders gestaltet. Und so ist es mir eben auch gegangen. Ich dachte, hätte ich das gewusst oder hätte ich da ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte ich es doch für mich einfach ein Stück entspannter gemacht. Und auch wenn es um Bestattungen geht oder wenn es um Trauerfeiern geht, begleite ich die Menschen auch. Also ich bin wirklich voll bei den Menschen, eben auch als Begleiterin, nicht nur als Rednerin.
Ja.
Das finde ich sehr wichtig, um, ja, wenn es gerade nicht geht, ich spreche die Menschen an, geht's gerade? Oder sollen wir, ne, wir machen eine kurze, oder ich zweimal durchatmen, sodass man wirklich in Kommunikation auch in der Feier ist. Das ist sehr zugewandt.
Ist ja voll die Brücke, finde ich, für die. Aber wie musst du mir das vorstellen, so, also jetzt so, die Leute kommen zu dir und sagen, also du sagst, Bestatter kommen zu dir, aber es kommen auch Menschen direkt zu dir, die dich dann finden, die dann sagen, ich habe dich irgendwie entdeckt, die kennen dich vielleicht auch aus anderen Umfeldern, dann nochmal andere reden. Jetzt, wann hast du darüber gesprochen, dass du das machst? Du hast ja schon angefangen, während du ja noch den Laden hattest sozusagen.
Mhm.
Und wann hast du dich so getraut, das zu sagen? Oder warst du da immer schon ganz offen mit und gesagt, ich mache das jetzt? Also mir war das gar nicht bewusst, dass du das machst.
Ja, yeah. Ich habe das einfach gemacht. Die ersten Menschen kamen während des Prozesses vor über einem Jahr.
Ja.
Und das hat sich, ich habe den Abschluss dann irgendwann gemacht, aber das war sekundär eigentlich. Das ist so ein begleitender Prozess gewesen tatsächlich. Mhm.
Und wie haben die Leute reagiert, als sie das so
nach den Trauerfeiern? Also ja, das ist, die meisten sagen, oh, wie kannst du das nur? Oh mein Gott, das könnte ich nie. Nee, darum habe ich das auch gelernt und darum habe ich auch meine Verluste angeschaut und die schaue ich ja auch weiterhin an. Das ist schon wichtig, weil ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist oder vielleicht jemandem von den Zuhörern passiert ist, dass wir auf Trauerfeiern sind oder auf Beisetzungen, wo die Menschen dann auf einmal losweinen wie die Bescheuerten. Und du denkst, du kanntest den Verstorbenen ja gar nicht. Und
ja,
da spielen andere Dinge dann eine Rolle. Und da siehst du, da sind andere Dinge nicht aufgeräumt. Und darum ist es mir auch immer so wichtig, in Trauerfeiern, wenn wir in die Stille gehen oder eine Schweigeminute haben, also dann auch nochmal die Menschen zu ermutigen, den eigenen Verstorbenen nochmal zu bedenken und da auch wirklich bei sich zu sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir können bei den Verstorbenen sein und wir können unsere Verstorbenen ebenso in Gedanken dabei haben. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll klar. Also wenn ich auf so einer Trauerfeier bin, ich kannte den Verstorbenen nicht, dann muss ich trotzdem heulen, weil das meine Themen sind, weil ich vielleicht auch andere Dinge gerade betrauere.
Mhm.
Ne? Also man steigert sich ja dann auch rein und da merkt man ja auch so, Mann, Mensch. Und das, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es tut manchmal auch so richtig gut, dass man
super,
so einfach mal dieses Gefühl, dass man sagt, boah, eigentlich gut, vielleicht auch egoistisch, dass ich einfach mal meine Tränen fließen lassen konnte. Ich finde, es fühlt sich auch ganz gut an. Was ich auch noch so spannend finde, es gibt ja auch, ist ja auch nachgewiesen, dass Tränenflüssigkeiten ja auch unterschiedlich sind, wenn ich Tränen habe, die ich auf Trauer weine oder Lachtränen oder.
Ja, so. Die Strukturen des Wassers ist komplett anders.
Ja,
ne?
Das finde ich auch total, total spannend. Was sich vielleicht auch noch andere fragen würden, also ich denke jetzt nochmal gerade nach, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen hier sind, was die sich vielleicht auffragen, wie schaffst du das? Du bist ja, also wir würden jetzt sagen, boah, dann du bist immer mit Trauernden und zusammen so. Aber jetzt erzähl uns doch mal, wie bereitest du dich darauf vor und wie schaffst du es, immer wieder Schmerz, würde ich fast sagen. Oder wie geht das mit dir und deinen Gefühlen? Hast du das Gefühl, ich gehe wieder auch immer rein in den Schmerz? Oder sagst du, nee, das ist für mich, das ist mein Job und ich mache das gern und es tut mir gut und kannst du das irgendwie trennen? Da mal so in deine Gefühlswelt so reinschauen. Das interessiert bestimmt einige, also mich jetzt zum Beispiel.
Ja, also ich bereite mich grundsätzlich nicht vor, gar nicht. Weil ich weiß nicht, um mich geht.
Mhm.
Es geht um die Menschen, die mir gegenüber sitzen und es geht um deren Gefühle und deren Leben. Und das ist ja auch schon eine Grenze in Anführungsstrichen. Weil ich kann mich total zurücknehmen, was das angeht. Ich kann empathisch sein, ich kann meine eigene Expertise, meine eigenen Gefühle, ich kann darüber reden. Ich bringe mich da ein, wenn das gefragt ist. Aber wenn das nicht gefragt ist, ist es auch in Ordnung. Ja, wenn mich jemand fragt, was hat dir da geholfen, dann kann ich das sagen. Und wir können aber in der Begleitung beispielsweise auch was anderes erarbeiten. Das ist eben das Individuelle. Und darum kann ich das nicht vorbereiten, sowohl in der Begleitung nicht und auch in Vorgesprächen für die Trauerfeiern nicht, weil dann bin ich nicht mehr offen. Also,
ja, okay.
Ich muss offen sein für das, was gerade da ist. Was bringen die Menschen mit? Was tut denen gut? Was spielt bei denen? und nicht meine Idee, was jetzt gut sein könnte.
Mhm. Ja? Und die Idee entsteht erst eigentlich. Du weißt noch gar nicht, was passiert, sondern du guckst und alles ist ganz individuell. Also ich sehe das auch bei dir in den Storys so ab und zu mal. Ja. Das finde ich echt faszinierend. So, ich gucke dann bei dir in der Story und dann steht dann da irgendwie, was für ein schöner Abschied. Und sofort in meinem Kopf löst es eine Geschichte aus.
Mhm.
Also wo ich dann denke, okay, was war da jetzt? Und du schaffst es aber dann immer so ein schönes Gefühl verlassen, so wo ich denke, boah, das war bestimmt schön. Komisch, ich denke, das war bestimmt schön.
Ja, und wir dürfen sagen, das ist schön.
Ja.
Es bleibt traurig.
Ja,
es das bleibt traurig, aber wir wollen nicht trauriger rausgehen, als wir reingegangen sind, sondern wir können nach den kleinen Trauerschätzen suchen und vielleicht können wir irgendwo schmunzeln. Auch Humor ist da. Wenn der Verstorbene ein humorvoller Mensch war, Entschuldigung, dann können wir das nicht unter den Tisch fallen lassen.
Nein,
dann ist da Humor angesagt.
Ja, ja.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, sagen, so hier, was waren die Bestaussprüche, die du noch mit der Person verbindest? Schreib mal auf, ne? Und dann sammelt man das. Und wie cool, das wird ja so einer Person auch gerecht, ne? Wenn man so,
absolut.
Wenn man so
sagt, absolut.
Wie lange begleitest du Menschen denn? Also wenn ich jetzt, also jetzt mal so, wie lange bist du für die da? Bis die sagen,
ganz unterschiedlich. Das ist ja je nach Prozess. Also hätte ich eine Trauerbegleiterin vor 30 Jahren gefunden, dann wäre ich heute noch wahrscheinlich, wenn das eine gute Zusammenarbeit wäre mit ihr immer wieder mal oder mit ihm. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ein Prozess und es kann sein, dass sich Menschen 2 Jahre nicht melden und dann sagen, du, ich habe einen neuen Aspekt, den würde ich gerne nochmal mit dir besprechen.
Okay.
Das ist ja der Prozess. Also der ist nicht in dem Fall abgeschlossen. Okay. Manchmal ist er auch einfach abgeschlossen, dass die Menschen sagen, super, damit kann ich um, da kann ich mir was, ich kreiere mir ein neues Leben, was auch immer, super Anstöße. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, das heißt, wenn ich nochmal so, das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber so dein Angebot ist auch, du bist einfach auch da, du bist da in dem Moment, wenn es darum geht, ne, jemand ist gerade verstorben und du bereitest auch eine Trauerrede vor. Das finde ich auch voll schön, dass du ja eigentlich auch noch Worte findest für die Menschen, die einfach gerade so fehlen. Da rennst du ja bei mir auch offene Türen ein. Aber du bist auch da, wenn jemand schon, sage ich mal, sich verabschieden musste von der Person und die merkt aber, ich habe immer noch so Trauer oder ich merke so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Auch die könnten mit dir jetzt in Kontakt kommen und sagen, du, ich habe da mal was. Und das heißt,
ich
stelle mir so vor, wie so eine, keine Ahnung, also wie man das so kennt, ne? Du bist da eine Stunde und du sagst, in welchem Format sollen wir zoomen, sollen wir laufen. Das heißt, du bist dann einfach da. Hört sich blöd an, aber es wird dann einfach abgerechnet. Man kriegt eine Rechnung, wie als wenn ich bei einem Coaching, weil ich ein Business-Coaching mache oder was weiß ich. Weil bei dir eigentlich auch noch so ein Thema, dass du ein Business-Coaching damals machen wolltest. Also hört nochmal in die Folge rein, verlinke ich euch, wer da mehr drüber erfahren möchte. Das heißt, eigentlich jeder, der gerade merkt, ich habe noch so ein Päckchen und da nochmal jetzt vielleicht zum Anfang zurück, wo wir dann den Kreis zu machen, da hast du gesagt, dass Trauer ja nicht unbedingt nur Tod bedeuten muss.
Genau.
Kann ja auch einfach sein, neuer Lebensabschnitt.
Genau.
Ja. Gibt auch Menschen, die jetzt zuhören und die sagen, ich habe irgendwie aber auch etwas, wo ich mich gerade verabschieden muss von einer, ist eine Trennung, eine Ehe, die Kinder sind aus dem Haus, wo man auch sagt, das ist ja auch Trauer. Auch da wärst du die Ansprechpartnerin und die sagt, ich kann euch da begleiten, weil am Ende ist es vielleicht auch fast dasselbe so, der Abschiedsschmerz oder so, die geht.
Genau.
Also das wäre auch Themen, für die du da wärst.
Absolut. Und eben zu gucken, wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben, in eine Neuausrichtung zu gehen, wie könnte die aussehen? Was wären die ersten kleinen Schritte, um zu sagen, ich möchte in den neuen Lebensabschnitt gehen oder ich möchte da ankommen oder ich möchte mich da einrichten.
Mhm.
Nicht nur den Verlust und alles, was darum drumherum ist, zu betrachten, sondern auch eine Neuausrichtung, einen Perspektivwechsel. Ne? Wenn wir davon reden, das ist ja auch ein Perspektivwechsel.
Mhm.
Ja?
Ja.
So, und das ist, finde ich, wichtig in der Trauer, alles da sein zu lassen und eben nicht wegmachen zu wollen. Und wenn die Gefühle wollen nur mal gefühlt werden, und zwar jedes. Und wenn du auf die Wörter guckst, die du in deiner Story bekommen hast oder die du repostet hast, das sind keine Perspektivwechsel. Wir verbinden damit das. Und das ist die Gleichzeitigkeit der Gefühle in der Trauer. Die ist so wichtig. Die feiere ich nämlich jedes Mal. Ich bin traurig und ich bin in Liebe.
Ja.
Es ist nie ein Aber, es ist immer ein Und. Und damit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Trauer. Und da immer ein Und zuzulassen, öffnet neue Perspektiven. das schließt nämlich nichts aus, sondern lässt alles da sein, nebeneinander. Es können ganz viele Gefühle nebeneinander sein. Und so kommen wir aus dieser Betrachtung des schwarze Steine, Schwere und so weiter raus. Die sind da, die schwarzen Steine, die Leere und die Löcher und so weiter. Und ich entdecke aber auch ein kleines bisschen Hoffnung oder ein kleines bisschen, wenn wir von Hoffnung oder Spiritualität oder Glauben, das ist auch da. Also es darf nebeneinander alles stehen.
Ja, das finde ich nochmal einen schönen Gedanken. Vielleicht auch, wenn ich in dem Moment der Trauer bin, zuzulassen, dass da was Neues ist, was ich vielleicht auch nicht so begreifen kann, in welcher Form auch immer, dass ich mir das nicht verbiete, ja, etwas zu denken oder zu fühlen, weil es ja alles neu ist. Und ich glaube, da würde ich auch nochmal Mut machen, da genauer hinzugucken und sich da mal reinfallen zu lassen und zu gucken, was macht das denn mit mir? Und wenn mir das gut tut, dann ist es doch das Beste. Und wenn wir in welcher Form auch immer in Kontakt bleiben mit unseren Verstorbenen, das können ja auch wir gestalten, diesen Raum. Und deswegen freue ich mich mega, dass wir uns ja zu dem Thema Trauer eigentlich, Christine, eigentlich begegnet sind, weil ich finde, dass das verbinde ich jetzt einfach auch mit diesem Herz und mit der Träne. Vielen Dank, dass du das gezeigt hast. Finde ich richtig schön. Und ich freue mich einfach auf alles, was noch so kommt und dass ich da jetzt auch jemanden habe, den ich auch nennen kann, der da irgendwie kompetent ist und vielleicht helfen kann bei so einem Perspektivwechsel und diese Gleichzeitigkeit der Gefühle. Das ist das, was ich richtig schön fand nochmal. Und jetzt überlasse ich dir nochmal das Wort, wenn du sagst, Eva, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Oder hast du auch noch ein Wort, das du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das wäre noch eins, das möchte ich noch den Zuhörerinnen schenken oder einen Gedanken. Das gehört dann jetzt dir, der Moment.
Ah, das ist lieb. Also erstmal nochmal zu dem Herz. Das schicke ich dir nochmal oder das kannst du dann unten auch verlinken. Das ist von Mechthild Schulte-Piken. Haben sie mich verlassen? Können wir nochmal verlinken.
Ja.
Da ist das auch zu kaufen. Das gibt es in so klein oder jetzt, wie gesagt, in so groß. Und ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt. Also für mich steht immer die Liebe da. Weil wir haben uns irgendwann mal für den Menschen, wenn wir es jetzt, wenn es der beispielsweise der Ehemann ist, entschieden. Und da bleibt auch immer was davon. Es bleibt immer irgendetwas davon über. Oder wenn wir, also ich bin eben auch ein Freund von sehr ehrlichen Abschieden. Ja, wenn jemanden alkoholkrank war oder wenn jemanden Tyrann war, dann finde ich, dürfen wir das sagen. Mhm. Ja, wir ja. Na, so, wir sind dann schon häufig in dem Hassel, dass wir sagen, oh ja, das muss jetzt alles schön sein und das erwähnen wir nicht und das erwähnen wir nicht. Doch, das dürfen wir erwähnen, weil das war auch der Verstorbene und das gab auch einen Grund, warum der Verstorbene so war. Da auch ein Verständnis reinzubringen, eventuell irgendwann, warum der Verstorbene vielleicht so war. Mhm. Ja, und das nicht zu verurteilen, sondern ja, der war alkoholkrank, der hat uns alle, ja, das ist auch alles nicht gut. Und daneben steht auch vielleicht etwas Verständnis, weil er hatte, was auch immer er dann hatte oder sie. Also etwas mehr Verständnis und etwas weniger Bewertung würde ich mir in unserer Gesellschaft wünschen. Und es gibt nicht, die Trauer ist schlimmer als die Trauer. Die Trauer, die der Mensch gerade hat, ist die schlimmste Trauer oder der schlimmste Verlust. Und nicht der Verlust ist schlimmer als der Verlust. Nee. Da sind wir in unserer Gesellschaft sehr stringent. Und ich kenne das eben von aus meiner Familie auch. Ja, es ist meine Schwiegereltern haben ihren Sohn verloren. Ja, das ist schlimm. Und meine Kinder haben ihren Papa verloren und ich habe meinen Mann verloren. Und was ist denn jetzt? Für jeden ist der Verlust, der gerade aktuell ist, der schlimmste. Mhm. Und das vielleicht nochmal so als Appell, das nicht zu be- und verurteilen, wenn jemand sagt, ja, ich kann nicht arbeiten kommen, weil mein Haustier ist gestorben. Mhm. Ist mir total wichtig, dass wir da rauskommen, darüber zu lächeln oder zu sagen, ja, aber das ist ja noch viel schlimmer. Das müssen wir nicht aufwiegen.
Ja, das Gefühl, was gerade jemand hat, das kann man gar nicht bewerten, weil es das Gefühl desjenigen ist, der es hat und das muss auch gar nicht begründet werden. Und ich würde mich auch mega freuen, also ich meine, ich folge dir ja auch einfach, weil ich das total spannend finde und vielleicht bist du auch jemand, der für viele so ein Stein des Anstoßes, des Perspektivwechsels sein kann, einer Lösung, des Verbindens, was auch immer. um da mal anders hinzugucken. Da freue ich mich und bin gespannt, was ich dann noch von dir lesen, sehen, hören werde. Und danke dir auch, dass du uns da immer so ein Stück weit mitnimmst. So erlebe ich das so ein
bisschen. Sehr gerne.
Vielen,
schön,
vielen
Eva,
Dank
danke
dafür.
dir.
Und ja, ich freue mich dann auch über Rückmeldungen, wenn ihr noch Fragen habt. Und ihr wisst ja auch, Christine ist erreichbar. Also von daher hoffe ich, dass euch diese Folge gut getan hat, dass sie euch geholfen hat, vielleicht nochmal neu auf so ein Thema drauf zu gucken. Ja, und ich würde euch dann damit, also bei uns ist heute Donnerstag, in einen schönen Donnerstag oder auch, was weiß ich, wo ihr gerade seid, macht's euch einfach schön mit den Menschen, die gerade um euch rum sind. Und wenn es niemand ist, dann macht sie schön mit dir selbst. Liebe geht raus an euch.
Liebe geht raus. Vielen Dank, liebe Eva. Tschüss.